In der letzten Stunde diese Geschichte mit dem Experiment der Vernunft vor der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft zu Ende besprochen. Das Wichtigste an der Sache ist diese Idee einer Doppelung, nicht? Dass diese sogenannte kopernikanische Wende doppelt funktioniert. Einmal in Bezug auf Anschauungen, wie er das sagt, und das andere Mal in Bezug auf Begriffe. Weil die ganze Idee total daran hängt, dass man sozusagen einen Vergleich anstellen kann zwischen zwei verschiedenen Arten, wie Begriffe zum Einsatz kommen. Das eine Mal allein und ob sie allein verführen können, dass man zu einer Erkenntnis über einen entsprechenden Gegenstand kommt. Und das andere Mal nicht allein, sondern nur als Regeln zum Ordnen von solchen Daten, oder er sagt nicht Daten, er sagt Anschauungen. Da erinnern Sie sich an die Beispiele mit dem Sternenhimmel oder an die, was da unter Anschauungen verstanden wird. Und dann wird das verglichen und dann kann man sehen, dass eben nur Erkenntnis erreicht werden kann, die leisten nur dann einen Beitrag zu einer Erkenntnis, wenn man sie im Zusammenhang mit diesen Daten verwendet oder gebraucht, sozusagen als Instrumente gebraucht. Und was Sie natürlich auch wissen sollten, ist, in welchem Kontext steht diese ganze Konstruktion von diesem Experiment. Wir sind da orientieren Sie sich in dieser Vorrede so, wie wir das gemacht haben, ausgehend von dieser Namensnennung des Kopernikus, dann da zurück, wieso eigentlich Experiment, weil das die Physiker so machen, dann noch einmal zurück ganz an den Anfang. Warum ist hier von den Physikern die Rede? Weil er wissen will, ob die Metaphysik eine Wissenschaft ist. Da gibt es dann diese Stufenleiter, Logik, Mathematik, Physik, die eigentlich alles ausschöpft und wo es dann eben problematisch wird, wie kann da die Metaphysik überhaupt noch einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit stellen, wo quasi alle Plätze schon vergeben sind, die man sich da vorstellen kann. Da kommt dann, sie kann sich nicht an dem orientieren, sie kann sich nicht das als Vorbild nehmen, was im eindeutigsten Sinn eine Wissenschaft ist, nämlich die Logik und auch nicht die Mathematik. Aber es gibt eine Möglichkeit, sozusagen das nachzuahmen, was die Physiker machen eben. Und das ist dieser Experiment-Gedanke. Was war das Resultat dabei? Begriffe vermitteln uns Erkenntnis nur in der zweiten Variante. Und das, habe ich gesagt, bedeutet, dass es eben dort in der Kritik der reinen Vernunft kommt heraus, das bedeutet, dass theoretische Philosophie sozusagen eigentlich reduziert wird, sozusagen auf innerlich gesagt umfällt, um das, was bei Aristoteles da die erste Philosophie gewesen ist, und reduziert wird auf diesen Typus der Grundlagenforschung. Allerdings, das darf man auch nicht vergessen, wird diese Grundlagenforschung jetzt ganz anders gesehen als bei Aristoteles. Die ist nicht für jede Wissenschaft ein eigener Prozess und geht nicht sozusagen von unten aus, von den Erfahrungen, die in einem bestimmten Wissenschaftsbereich schon gemacht wurden, sondern wird für alle auf einmal gemacht und geht von oben nach unten. Ne? Von einer Überlegung darüber, was sind überhaupt unsere Erkenntnisressourcen. Und dann habe ich Ihnen ein bisschen kommentiert, die ersten zwei, drei Absätze dieser nicht veröffentlichten Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft, wo dieses Thema jetzt noch einmal aufgenommen wird. Und zwar sozusagen noch einmal in seiner ganzen, die ganze Fragestellung noch einmal aufgenommen wird, nach diesem Unterschied zwischen einer selbstständigen Erkenntnismöglichkeit der Philosophie und dieser Servicefunktion, die sie als Grundlagenforschung haben kann. Also das sind die beiden, da haben Sie dann die beiden Gegenbegriffe, die er dafür verwendet ist, Philosophie als Kritik, das ist dieser Grundlagenforschungsaspekt, und das andere ist Philosophie als System. Es gibt erkannt auch noch ein zweites, eigentlich, wie soll man sagen, deutlicheres Wort für das, was er damit Philosophie als System meint, in anderen Zusammenhängen in der Kritik der reinen Vernunft, nämlich Philosophie unter dem dogmatischen Aspekt. Also, was hier heißt, dass es etwas gäbe, ein Gebiet gäbe, wo sie selber das Sagen hat. Nicht? Wo sie nicht nur für die anderen eine Bedingung ihrer Entwicklung oder ihrer Systematisierung erklärt, für die anderen Wissenschaften, sondern wo sie selber ihren eigenen Gegenstand, das eigene Sagen hat, wo sie sozusagen einen eigenen Lehrinhalt definiert hat. Und das bezeichnet er in vielen Zusammenhängen als den dogmatischen Anspruch der Philosophie. Und das haben wir ja an dieser Stelle über das Experiment der Vernunft gesehen, ist gerade das Problematische. Und dann haben wir noch etwas gesehen, nämlich am Anfang des zweiten Kapitelchen dieser Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, dass er dort die Frage noch einmal ganz breit aufnimmt, die schon an der Experimentstelle, die auch an der Experimentstelle vorgekommen ist, nämlich diese Frage, was kann man überhaupt mit einem Begriff machen? Ne? Also wenn man einen reinen Begriff, also einen Begriff als Begriff hat, was kann man mit dem machen? Und da sehen wir auch wieder das, was schon in der Vorrede war, diese zwei Alternativen, nämlich man kann glauben, dass dadurch, dass man den Begriff hat, schon ein bestimmter Gegenstand bestimmt ist. Glauben, dass dadurch, dass man den Begriff Ursache hat, schon klar ist, dass es bestimmte Dinge gibt, die sind eben die Ursachen. Das sind die Chefs, also die anderen sind die Wirkungen. Das geht nicht, hat er schon gesagt. Das andere ist, dass man mit dem Begriff nicht diesen Glauben verbindet, dass man dadurch schon einen bestimmten Gegenstand hat, sondern dass man den Begriff nur so instrumentell auffasst. Sozusagen als sozusagen die Allgemeinheit eines bestimmten Verfahrens, wie man Erscheinungen oder Daten ordnet. Also, dass man den Begriff der Ursache eben nicht so auffasst, dass es Dinge gibt, die die Ursachen sind, sondern dass man ihn so auffasst, dass man unter bestimmten Anschauungen, die man hat, eine Regelmäßigkeit erzeugen kann, eben die genau von dem Typ ist. Na, da muss man natürlich genau erklären, was man unter einer Ursache versteht. Das ist eine nicht so einfache Sache. Und da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Der, an den man immer als erstes denkt, ist sozusagen, dass eine bestimmte Zeitordnung dazu gehört. Aber das wollen wir jetzt einmal. Und dann spricht er noch von einem dritten Paradigma, von einem dritten Modell, was man mit einem Begriff machen kann. Und das ist, dass wenn man so eine Regel hat, so ein allgemeines, ja, dass dann die Frage sein kann, ob ein bestimmtes Phänomen jetzt ein Anwendungsfall dieser Regel ist oder nicht. Das bezeichnet er als Subsumption des Besonderen unter das Allgemeine. Was ist das eigentlich, ne? So, womit wir da zu tun haben? Es könnte da so etwas sein oder so etwas sein oder so etwas sein. Und das ist ein eigenes, sagt er unter Anführungszeichen, möchte ich gern sagen, er sagt ohne Anführungszeichen, ein eigenes Vermögen. Also diese verschiedenen Varianten, was man mit einem Begriff machen kann, die benennt er sozusagen als verschiedene Vermögen. An beiden Stellen, am eigentlichen Anfang und dann auch wieder am Anfang des zweiten Kapitels, spricht er aber so, als ginge es eben nicht nur um beliebige Gegenstände, sondern in beiden Stellen hält er sozusagen auch im Blickfeld diese Frage, ob oder ob nicht es sozusagen eigene Gegenstände für die Philosophie geben könnte. Also da taucht, darum habe ich gesagt, nimmt er also die Frage noch einmal in ihrer ganzen Breite auf und nicht sozusagen von dem Punkt aus, der schon als Resultat erreicht wurde, fragt er sich nochmal, könnte es so eigene Gegenstände geben für die Philosophie. Und was er da diskutiert, das ist schon mal ein Punkt, der ganz interessant ist, die Begriffe, die er da ins Spiel bringt, was das sein könnte, was sozusagen den Anspruch erheben könnte, ein ureigener Gegenstand der Philosophie zu sein, das sind zwei, die nennt er Natur und Freiheit. Natur und Freiheit könnte man sozusagen so als Kandidaten für so eigene Gegenstände betrachten. Das ist eine insofern ganz interessante Sache, als das doch anders daherkommt, ein bisschen anders artikuliert ist, als was ich da bei Aristoteles gesagt habe, mit dem Sein. Natürlich ist das Sein auch bei Aristoteles nicht der einzige Gegenstand der ersten Philosophie, aber bei Kant ist doch ganz klar, dass er sagt, da kommen zwei Sachen in Frage, Natur und Freiheit. Das wird aber dort diskutiert eben nur sozusagen als ein Anspruch, als eine Möglichkeit und ein bisschen genauer zu sehen, wie er das beurteilt, was da seine Stellung ist, sage ich jetzt auch noch ein paar Worte zu dieser anderen Stelle aus der veröffentlichten Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, also aus der Einleitung, die bei der Erstpublikation des Buches dort wirklich gestanden hat. Und das ist eben diese Stelle, die eben auch überschrieben ist, Römisch 2, vom Gebiet der Philosophie überhaupt. Nicht? Also ich hoffe oder nehme an, Sie haben das schon gelesen, das ist jedenfalls etwas, was Sie lesen müssen, dieses Textstückchen aus dieser offiziellen Einleitung. Und da sehen Sie ja schon in der Überschrift, die er dem gegeben hat, dass sich das zu dem Thema äußert, mit einer anderen Stellungnahme allerdings, was wir schon bei Aristoteles von Anfang an ein bisschen besprochen haben, nämlich wie gliedert der Aristoteles da sozusagen ein bestimmtes Gebiet, das wir dann das Gebiet der theoretischen Philosophie nennen, wie gliedert er das auf? Nicht? Ich habe gesagt, bei den Sophisten kann man schon sehen, welches Gebiet das im Großen und Ganzen ist, nämlich das, was eben Sprach- und Redekompetenz uns eröffnet an Einsichtsmöglichkeiten, und das wird von Aristoteles eben gesehen, nicht einfach als ein Riesengebiet, wo man halt jetzt herumfährt und exploriert, was kann man da alles machen, sondern dem man von vornherein eine bestimmte Struktur gibt, nicht? Wo man sagt, dann im Zentrum steht Logik und dann gibt es Wissenschaft, Rhetorik, Philosophie im Verhältnis zu beiden, aber auch noch einmal selbstständig im Verhältnis zur Logik und so. Also diese Gebietsmetapher, das ist diese Gebietsmetapher, davon macht Kant in diesem kleinen Abschnitt hier einen besonders interessanten Gebrauch. Also er beginnt damit, dass er sagt, der Inbegriff aller Gegenstände, worauf Begriffe bezogen werden, den kann man so und so einteilen. Also, die Ausdrucksweise ist natürlich oft ein bisschen befremdlich für uns und schwer zu verstehen, wenn man denkt, wie muss man das so kompliziert sagen? Was hat es mit dem Anspruch der Philosophie, sozusagen irgendwas Objektives sagen zu können, auf sich, so könnte man das auch formulieren. Ne? Und da sagt, und da macht er jetzt eine Dreifachunterscheidung, die ganz interessant ist. Er sagt, Begriffe, sofern sie auf irgendwelche Gegenstände bezogen werden, ungeachtet dessen, ob da auch wirklich eine Erkenntnis draus wird, haben ihr Feld, haben durch diesen Bezug sozusagen ein Feld, welches bloß nach dem Verhältnis, das dieses Objekt zu unserem Erkenntnisvermögen überhaupt hat, bestimmt wird. Also, wenn man vom Feld eines Begriffes spricht, dann meint er damit sozusagen das, denjenigen Bereich, in dem ein Anspruch gestellt wird. Ich will diesen Begriff in Bezug auf das Feld ABC oder so betrachten. Ein Anspruch, da handelt es nur mit einem Anspruch, nicht? Weil er sagt ja, ungeachtet dessen, ob da überhaupt sozusagen eine Erkenntnis möglich ist in diesem Bereich. Also wenn wir den Bereich jetzt bloß sozusagen als den Zielbereich ins Auge fassen, nicht? Für den Begriff, dann sprechen wir von diesem Bereich als einem Feld. Und zwar, wie unterscheiden sich jetzt verschiedene Felder voneinander? Das ist ja die interessante Frage. Nicht? Wie unterscheidet sich ein Feld von einem anderen Feld? nur hinsichtlich dessen, welche Erkenntniskapazität dabei in Frage kommt oder in Anspruch genommen wird, sagt er. Feld, welches bloß nach dem Verhältnis, das diese Art von Objekt zu unserem Erkenntnisvermögen hat, bestimmt wird. Das heißt, dieser Feldbegriff, der besonders schwer zu verstehen ist, weil er so schwammig ist, worauf das hinausläuft, ist eigentlich was ganz Primitives, nämlich, dass man sagt, der verwendet einen bestimmten Begriff und jetzt sagt man, welches hat er mit dem Begriff im Auge? Und da gibt es im Großen und Ganzen nur zwei, drei oder vier Möglichkeiten, laut Kant, nämlich man kann im Auge haben, das Feld des Denkbaren überhaupt. Man kann im Auge haben, das Feld dessen, was denkbar und anschaubar zugleich ist. Ne? Und man kann im Auge haben, das Feld desjenigen, was denkbar, aber nicht anschaubar ist. Das sogenannte Übersinnliche. Ne? Ja, das ist das. Also mehr ist da eigentlich nicht, faktisch nicht dazu zu sagen. Der Begriff Feld wird da sehr, sehr allgemein eingeführt an dem, was ich Ihnen vorgelesen habe. Aber nachdem es im Erkenntnisvermögen ja nur diese große Unterscheidung gibt zwischen dem, was man denken kann, dem, was man anschauen kann, also dem, was man durch Begriffe denken kann, dem, was man anschauen kann, und die verschiedenen Kombinationen, die das sozusagen hat, oder die verschiedenen Ausschließlichkeiten, unterscheiden sich die Felder voneinander eben nur dadurch, ne? Und dann sagt er, das nächste ist, der nächste Begriff ist, wenn das Feld sozusagen für diese Art von Begriff, die wir da in Betracht ziehen, tatsächlich auch fruchtbar gemacht werden kann, also wenn dort wirklich Erkenntnis möglich ist, dann bezeichnen wir dieses Feld in Bezug auf den Begriff als seinen Boden. Ja, also dann ist das Feld ein Boden. Ja, also wie gesagt, wenn dort auch wirklich was, wenn dort die Erkenntnis auch wirklich erzielt werden kann, dann ist es ein Boden. Also man könnte sich vorstellen, man kommt mit irgendwelchen Begriffen daher und sagt, das Feld, das wir hier in Betracht ziehen, ist das und das und ist alles Denkbare. Aber von diesem Feld, das wir hier in Betracht ziehen, ist für diese Art von Begriffen nur das Anschaubare auch wirklich ein Boden. Ne? Boden, oder? Ja, wo ich da drauf gestampft bin, der Boden. Aber woran er denkt, ist eben sozusagen, das mit der Fruchtbarkeit ist natürlich wichtig, weil das Ganze ja sozusagen so eine agrikulturelle Metaphorik ist in einer, nicht nur, aber da zumindest. Also der ökonomische, diese Metaphorik hat auch einen ökonomischen Hintergrund natürlich, aber das können wir jetzt nicht sprechen. Also wo das sozusagen fruchtbar gemacht, wo wirklich eine Erkenntnis möglich ist. Und dann, sagt er, müssen wir noch einmal zwei verschiedene Fälle unterscheiden. Nämlich den Fall, wo zwar eine Erkenntnis möglich ist, aber wo die Begriffe sozusagen diese Erkenntnis nicht selbstständig bestimmen können. Dann ist es nur ein Boden. Aber wenn nicht, wenn die Erkenntnis sozusagen wie soll man das sagen? Es bleibt ein bloßer Boden, wenn im Zustandekommen der Erkenntnis sozusagen Faktoren mitwirken, die für diese Begriffe, von denen man da spricht, eben nicht verfügbar oder durchschaubar sind. Aber wenn die Begriffe sozusagen selber allein dafür verantwortlich sind, dass auf diesem Boden eine Erkenntnis möglich ist, dann ist der Boden nicht nur ein Boden, sondern auch ein Gebiet. Dann nennt er das Gebiet. Also der Boden ist ein Gebiet, wenn die Begriffe dort nicht nur fruchtbringend verwendet werden können, sondern die Herrschaft ausüben. Ja, das ist sozusagen die Idee. Wie sagt er das? Der Teil des Bodens, worauf Begriffe gesetzgebend sind, ist das Gebiet dieser Begriffe. Da hat er das lateinische Wort Ditio, also wo sie das Sagen haben, und der ihnen zuständigen Erkenntnisvermögen. Erfahrungsbegriffe, haben also zwar ihren Boden in der Natur, also im Inbegriff aller Gegenstände der Sinne, aber sie haben dort kein Gebiet, weil ein Erfahrungsbegriff eben nicht ein reiner Begriff ist, sondern einer, in den Elemente drinnen sind, die sozusagen nur aus dem Boden herausgezogen werden konnten, ohne dass man genau weiß, wie der Boden diese Elemente eigentlich produziert. Er sagt, haben also dort zwar einen Boden, aber kein Gebiet, weil sie zwar gesetzlich erzeugt werden, aber nicht gesetzgebend sind, sondern die Regeln, nach denen sie sozusagen da eine solche Erkenntnis dann erzeugen können, kontingente Regeln sind, empirische Regeln sind. Und dann sagt er, also ist Ihnen das halbwegs verständlich, diese Unterscheidung? Das Letzte ist natürlich das, worauf es dann eigentlich ankommt und wozu wir noch ein kleines bisschen was sagen werden. Und dann sagt er, für unser gesamtes Erkenntnisvermögen gibt es zwei Gebiete. Und das eine Gebiet ist das Gebiet des Naturbegriffs und das andere ist das Gebiet des Freiheitsbegriffs. Und ich sage Ihnen jetzt zu beiden noch ein bisschen was, obwohl ich in der Vorlesung jetzt ein kleines bisschen unter Zeitdruck bin, möchte ich trotzdem ganz kurz ein paar Minuten gleich was sagen zu einer sachfremden Sache, nämlich zu dem, was praktische Philosophie eigentlich ist. Wenn man das hier ganz gut, also weil das hier eigentlich notwendig ist, damit man seine Argumentation versteht. Aber das Problem, mit dem wir uns zuerst befassen müssen, und ich kann es Ihnen nicht wirklich erklären, ich sage es Ihnen nur, ist, dass eben diese Idee, dass für den Naturbegriff sozusagen ein eigenes Gebiet gibt, ja, genau das ist, genau die Idee ist, die nicht trivial ist oder die nicht einleuchtend ist nach dem Resultat, das wir in der Experimentstelle gefunden haben. Ne? Das ist ja genau, was uns diese Sache mit dem Experiment der Vernunft gesagt hat, ist ja, was ist das in diesen Ausdrücken gesagt, ist, dass die Begriffe, wie gesagt, die Begriffe des Verstandes eben, die Begriffe, die wir halt einfach dadurch haben, dass wir überhaupt eine Vernunft haben, dass diese Begriffe eben nicht durch sich selbst einen bestimmten Gegenstand bestimmen. Der Begriff der Ursache eben nicht sagt, dass es bestimmte Gegenstände gibt, die die Ursachen sind und uns womöglich noch dazu sagt, welche Gegenstände das sind. Also eben gerade nicht in einem einfachen Sinn gesetzgebend ist. Ja? Und da, also da besteht ein Widerspruch zwischen dem, was er da sagt und dem, was dort rausgekommen ist. Und diesen Widerspruch, und das ist sozusagen eine Grundposition Kants, den versucht er dadurch aufzulösen, und da müssen Sie, ich kommentiere das jetzt nicht, dann lesen Sie jetzt selbstständig da hier ein bisschen weiter in diesem Text über das Gebiet, ja, in der offiziellen Einleitung zur Kritik der Urteilskraft, den versucht er dadurch aufzulösen, dass er sozusagen das Wort gesetzgebend so interpretiert, dass auch die Vorschrift der Regeln eine Gesetzgebung ist. Ja? Also, dass er sozusagen, worauf er hinaus will, ist so ein Unterschied, wie dass er sagt, es wird nicht, durch die Gesetzgebung ist hier nicht so aufzufassen, dass es über jeden Einzelnen sagt, der ist ein sowieso oder ein sowieso. Also der ist ein Gauner, weil er 500.000 Euro oder was von einem Land ins andere transportiert hat, ohne Dings, und der andere ist kein Gauner, obwohl auch er 500.000 Euro aus dem einen Land in das andere transportiert, und der ist auch wieder ein Gauner, es war zwar nur 400.000, aber und so weiter. So, dass sozusagen ein Souverän sagen würde, sondern nicht der einzelne Fall, sondern eine allgemeine Regel, jeder der, ceteris paribus, 500.000 Euro aus unter diesen oder jenen Umständen, dann wieder Frucht bringen, Veranlagt und so weiter, ist ein, jetzt können Sie sich aussuchen. Ja? So, also das ist quasi Gesetzgebung. Er will sozusagen erhalten, dass es ein Gebiet gibt, also dass es eine Gesetzgebung gibt, aber das ist nicht eine Gesetzgebung im Sinne der Bestimmung eines Gegenstandes als das, was er ist, sondern eben, wie gesagt, bloß als Vorschrift einer unverletzbaren Regel oder Regelmäßigkeit, die in diesem Fall natürlich sozusagen dann auch keinen Spielraum für Kasuistik mehr lassen sollte, wenn diese juristischen Beispiele ja alle einen Spielraum für eine gewisse Kasuistik lassen. Ne? Schaut zwar so aus, als hätte der alles das verletzt, aber in Wirklichkeit kann man ja namhaft machen, das und so, ist alles ganz anders. Ne? Immer wieder kann alles ganz anders sein. Und also das ist sozusagen seine Idee, dass er sagt, Gesetzgebung, es gibt ein Gebiet für unsere Vernunft, für unser Vernunftvermögen, und zwar genau dort, wo es auch, na, das ist ganz wichtig, dieses Gebiet ist sozusagen das der möglichen Anschauungen, weil das ja nur dort funktioniert, wo auch Anschauungen vorhanden sind dafür, dass diese Regelmäßigkeiten sozusagen ausbuchstabiert werden können. Wenn man die Anschauungen weglässt und man hätte nur mehr diese Begriffe allein, dann hat man eben nicht mehr das entsprechende Feld, dann kriegt man nicht einmal aus dem Boden sozusagen eine Erkenntnis heraus. Verstehen Sie, was gemeint ist ungefähr? Also diesen Unterschied von Feld, Boden und Gebiet. Sie sollten wissen, was er damit ungefähr im Sinn hat. Feld ist sozusagen der Wunschbereich. Ja? Und so sagt er zum Beispiel, das Feld, er sagt, gibt es dann einmal eine kleine Stelle in diesem Text, wo er sagt, das Übersinnliche, das Feld des Übersinnlichen ist kein Boden für unsere Begriffe. Ja? Weil dort auf dem Feld des Übersinnlichen kann keine Erkenntnis angebaut und geerntet werden. Ja? Sondern Erkenntnis kann durch unsere Begriffe nur geerntet werden auf dem Feld des sozusagen Anschaubaren, der Gegenstände der Sinne, und insofern ist dieses Feld dann auch ein bestellbarer Boden. Die Frage ist, ob der sozusagen selbstständig autonom mit eigener Gesetzgebung bestellt werden kann, und da ist die zweite Sache, die Sie sich merken müssen, dass da ein Unterschied besteht. Oder dass er da versucht, Facetten herauszuarbeiten in dem, was Gesetzgebung heißt. Gesetzgebung sozusagen direkte Bestimmung des Gegenstandes oder eben bloß Vorschrift einer bestimmten Regelmäßigkeit, die nicht gebrochen werden kann und auch nicht mehr Gegenstand einer Kasuistik werden kann, wie bei den juristischen Bereichen. Das ist für Kant, und jetzt komme ich zu diesem kleinen Exkurs über praktische Philosophie, einerseits sozusagen überhaupt charakteristisch, das ist das, was man bezeichnen könnte mit einem anderen Wort, als sozusagen das Indirekte. Ne? Das Indirekte in dieser Konzeption von Erkenntnis durch Begriffe. Nicht direkt im Zumarsch auf einen Gegenstand, sondern, also bei empirischen Begriffen haben wir natürlich immer bei natürlichen Begriffen, wie wir sie verwenden, schaut es immer so aus, als hätten wir in so einem empirischen Begriff einen direkten Zugang auf den Gegenstand. Wir sagen, Buch und halt einen das hin. Ja? Die Frage ist nur, wie ist das zustande gekommen? Buch, wir haben eben ein Verständnis, wir haben eine halbwegs umrissene Vorstellung von dem, was ein Buch ist, eben nur aus der Erfahrung mit bestimmten Gegenständen heraus. Also aus einer sozusagen langen Lerngeschichte heraus, und wir kommen nicht auf die Welt mit dem Begriff Buch. Die Frage ist natürlich, kommen wir mit dem Begriff Ursache auf die Welt? Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber das ist das, was er meint. Nicht direkter Zugriff, aber indirekt, sozusagen prozessual gesetzgebend. Nicht Gesetzgebung als Festlegung eines Verfahrens und so. Das hat er im Sinn. Und das ist eben auch interessant, vor allem in der Philosophie Kants. Überhaupt spielt das eine sehr, sehr große Rolle in dem, was für ihn der Gegensatz von theoretischer und praktischer Philosophie ist. Bei dem Freiheitsbegriff sagt er nämlich, bei dem zweiten Gebiet für unser Vernunftvermögen, da geht es tatsächlich um Bestimmung. Das schaut natürlich jetzt zuerst einmal aus wie ein Widerspruch. Also wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, der nicht in dem Lauf unserer Vorlesung hineingehört. Aber Freiheit und praktische Philosophie versteht er als etwas, wo es tatsächlich das gibt, wovon wir die ganze Zeit sagen, das gibt es nicht. Das ist ein bestimmter Begriff, nämlich, da geht es auch um den Begriff der Ursache in einer bestimmten Weise, dass ein bestimmter Begriff tatsächlich als dieser Begriff einer Gegenstand bestimmen kann. Die Perspektive unserer Freiheit. Seine Idee ist die, dass wenn ich, was er damit meint, ist ungefähr Folgendes, und da kommt ein anderer Sinn von Gesetzgebung jetzt heraus. Er meint, wenn ich nicht sagen könnte, dass ich als Vernunftwesen, also Kraft meiner Vernunft, nicht deswegen, weil ich über 1,80 groß bin und 80 Kilo schwer bin und so, sondern Kraft meiner Vernunft. Der Anfang einer Reihe von Ereignissen sein kann, in dem Sinn, dass nicht noch ein anderes schon voraufgegangenes Ereignis die eigentliche Ursache für diese Initiation einer Reihe von Ereignissen wäre, wenn ich das nicht sagen kann, hat es keinen Sinn zu sagen, dass ich frei bin. Ja? Also seine Idee ist die, einen Sinn zu sagen, dass ich frei bin, hat es nur, wenn ich mich so betrachten kann, dass es irgendwelche Reihen von Ereignissen gibt, in Bezug auf die ich mich selbst als den Anfang sehen kann. Also ich mich selbst als die Ursache und natürlich dann auch als den Träger der Verantwortung sehen kann. Sonst hat es keinen Sinn, von Freiheit zu reden. Kann man sich das sparen? Sonst wird immer nur darum gehen, in welchem Grad gezwungen oder nicht gezwungen, in welchem Grad sozusagen verantwortlich oder nicht verantwortlich. Aber dann haben wir auch für solche graduellen Abstimmungen oder Einschätzungen keinen wirklichen Maßstab, wenn wir nicht sagen können, was Freiheit ist. Also für mich zu sagen, dass ich frei bin, hat nur dann einen Sinn, wenn ich mich im Hinblick auf eine Reihe von Ereignissen als diese erste Ursache sehen kann, zu der es nicht noch eine vorhergehende Ursache gibt. Also wenn genau das möglich ist, wovon wir die ganze Zeit sagen, dass es nicht möglich ist, nämlich dass man eine bestimmte Sache, in diesem Fall ich mich selbst, als diesen Gegenstand bestimmen kann, der Ursache ist für etwas. Jetzt ist das aber nicht so. Faktisch ist es nicht so. Wenn ich mir anschaue, was für Orten und Reihen von Ereignissen es gibt auf dem Feld, das für mich sozusagen sinnlich erfahrbar ist, also wenn ich mir unter solchen Sachen umschaue, wie zum Beispiel wenn ich mir unter solchen Sachen umschaue, wie, was passiert denn so in der Welt insgesamt? Nicht überall werden irgendwelche Leute erschossen, andere Leute tragen ihre Geldkoffer umher und bei uns in unserem Hörsaal, patsch, ist dieses Buch auf den Tisch gefallen. Und jetzt sage ich, was war die Ursache dafür? Und jetzt kommt man natürlich als erstes und sagt, na, ich war es, ne? Ich habe es zuerst aufgekommen und dann habe ich es fallen lassen. Und jetzt kommen aber die und sagen, wer bist du der das? Wer ist da hier der eigentliche Agent? Und da geht es über lange Zeit dahin und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, das können wir nicht entscheiden, bevor wir nicht ins Hirn reingeschaut haben. Aufschrauben, reinschauen, was es eigentlich war. Die Tatsache, dass es das gemacht hat, ist darauf zurückzuführen, dass diese oder jene Wellen sich da so und so und diese oder jene Synapsen so und so. Das macht jetzt das erste Mal. Jetzt hat er schon 25, 30, 40 Jahre lang Vorlesungen. Und jetzt hat er das erste Mal das gemacht. Warum? Was war da heute Besonderes los in dem? Und Und das ist etwas, was dann eine allgemeine Gesetzlichkeit ist, wo ich, also dieser Ich, der Ursprung auf einmal verschwunden ist. Ne? Es hat sich eine Konstellation in meinem Gehirn, in der Atmosphäre, in dem Raum hier ergeben, dass das dann eben das erste Mal passiert ist. Es wird kein Grund sein, dass ich jetzt vorzeitig pensioniert wäre, wenn ich das Buch fallen gelassen habe oder so. Ja, aber so ist es dann, wie man so sagt, wegerklärt. Na, da sagt man, ist es wegerklärt, dass ich da diese Ursache war. Und das ist etwas, was Kant akzeptiert. So, man kann, wenn man die tatsächlich sozusagen, wenn man die empirische Folge der Ereignisse sich anschaut und versucht, sich selber in Bezug auf diese Abfolge sozusagen als seine Ursache zu setzen, wird das nie gelingen. Und daher kommt seine, und von daher entwickelt er diesen Grundgedanken, diesen Doppelgedanken, dass das, was das Reich der Freiheit ist, also dieses Gebiet in unserem terminologischen Sinn hier sozusagen ein eigenes Reich ist. Das Reich der Freiheit ist ein anderes Reich, ein anderes Gebiet als das der Natur, der natürlichen Abfolge der Ereignisse. Das ist schwer zu verstehen, das muss ich auch nicht erklären jetzt, weil das nicht meine Vorlesung heißt, nicht Einführung in die praktische Philosophie und nicht in die Ethik Kants oder so. Ich sage Ihnen nur, was sein Gedanke ist und nicht, wie man ihn erklärt. Das, was sozusagen, was man dazu sagen kann, was er sich möglicherweise dabei vorgestellt hat, ist, dass es bei der Freiheit nicht darum geht, festzustellen, ob ich es bin, sondern mich zu entschließen, dass ich es sein will. Das ist sozusagen seine Idee. Also in der Sache der Freiheit geht es nie darum, irgendwas zu untersuchen und zu analysieren und darauf zu warten, ob jetzt noch drauf kommt, ob man frei ist oder nicht. Sondern Freiheit ist eine Sache, die man sich nehmen muss und nicht, die man sozusagen findet als eine Bedingung, unter der man sozusagen agiert. Das heißt, zu einem, der frei ist und der seine Ursache ist, muss ich mich selbst bestimmen. Sozusagen kontrafaktisch, gegen alles, was sozusagen am Faktum dafür oder dagegen ins Treffen geführt werden kann. Und es wird immer nur meine eigene Sache bleiben, ob ich einer bin, der frei ist oder nicht. Und das ist eine andere Art von Gesetzgebung, in der das herauskommt, am schärfsten, ganz scharf herauskommt, was man das Normative der Gesetzgebung nennt. Das ist eine rein normative Gesetzlichkeit. Sozusagen, ich muss es gegen allen als ein Anschein, und wenn es mir auch nie gelingt, zu sagen, ich habe es wirklich geschafft, wenn ich es sein will, dann kann ich es nicht dadurch, dass mir jemand einen Zettel schreibt, dass ich es dann herzeigen kann, hat gesagt, ich bin frei. Also behandle mich auch so, sondern es ist immer was, wozu man sich selber bestimmen muss. Also diese Bestimmbarkeit ist hier auch wieder nicht das klassische Paradigma in der Mitte, dass man sagt, dadurch, dass mir der Begriff der Freiheit gegeben ist, bin ich auch schon als Freier da. Ne? Sozusagen, dadurch, dass ich den Begriff davon habe, was es heißen könnte, der Anfang einer Reihe von Ereignissen zu sein oder so, bin ich das auch schon, so ist es nicht. Ich muss sozusagen mich selber dazu bestimmen. Es ist was, was man tun muss. Darum ist auch dieser berühmte, das ist wirklich nur eine Fußnote in der Fußnote, dieser berühmte kategorische Imperativ. An diesem kategorischen Imperativ ist das Entscheidende etwas, was eigentlich am wenigsten oft diskutiert wird, nämlich die Tatsache, dass er kategorisch ist. Dass er sagt, dass man handeln muss, und zwar ohne eine Bedingung. Ja? Wenn, dann, sondern der kategorische Imperativ, der beginnt mit dem Wort handle. Ne? Der beginnt nicht damit, wenn das und das, dann handle so und so. Sondern der lautet, handle so das. Das ist eine Anweisung zu handeln. Es muss gehandelt werden. Ne? Also man muss etwas tun, sozusagen beanspruchen zu können, dass man frei ist. Das ist wir haben sozusagen hier mit zwei, wenn man sagen kann, abweichenden und extremen Bedeutungen von Gesetzgebung zu tun, wenn Kant von diesem Gebiet der Philosophie spricht, der philosophischen Begriffe spricht, von einer Dogmatik. Nicht mit dem Normding, sondern man sagt, man hat einen Begriff und durch den Begriff ist jetzt schon klar, was das ist. sondern auf der einen Seite ist es dieses Indirekte, dass die Gesetzgebung nur in der Vorschreibung von Regeln besteht, und auf der anderen Seite ist Gesetzgebung dieses extrem Normative, wo sozusagen immer noch verlangt wird, dass man diese Bestimmung selbst vollzieht. Und die kann man nur in Bezug auf sich selbst vollziehen. Ja, war eine Frage? Bitte? Naja, Notwendigkeit ist etwas, also Notwendigkeit ist etwas, was einen Inhalt des Begriffs Gesetzgebung ausmacht, bei Kant, und was eine besonders große Rolle spielt in den Zusammenhängen von dem Typ 1, also von der indirekten Gesetzgebung durch Regelmäßigkeit, durch Vorschreibung einer Regel. Dort spielt der Begriff der Notwendigkeit eine große Rolle, sozusagen eine ausnahmslose Verbindlichkeit. Ich kann Ihnen jetzt nicht, ich kann Ihnen das nicht ausführlicher erklären. Eine theoriestrategische Hauptrolle von Notwendigkeit bekannt ist das. Wie zeigt man denn, also das ist sozusagen das Allerwichtigste, das Zentrum der Sache, wie zeigt man denn, dass so eine Regel wirklich in diesem indirekten Sinn gesetzgebend ist? Wie zeigt man denn, dass Ursächlichkeit so eine Regel ist für die Ordnung von Anschauungen? Und da sagt er, das funktioniert nur so, dass man zeigt, dass etwas, wovon wir überzeugt sind, dass es so ist, nicht so sein könnte, wenn nicht. Und so weiter, ist als Notwendigkeit geordnet, also sozusagen diese Abfolge notwendig wäre. Also dieses nicht so sein könnte, wenn nicht, das ist der Gehalt von Notwendigkeit, der sozusagen in diesem Gesetzlichkeitsding drin steht. In der Moralphilosophie, in der praktischen Philosophie, können Sie sagen, wirft der Begriff der Notwendigkeit einen entsprechenden Schatten in dem, was man bekannt dieses Syndrom des Rigorismus nennt. Nicht? Dass also dieser kategorische Imperativ keine Ausnahme duldet. Ne? Das ist aber natürlich, also direkt ich meine, der Begriff Notwendigkeit spielt in vielen Zusammenhängen hier eine ganz große Rolle, auch wenn man erklärt, was bekannt a priori heißt und so weiter, dann macht man das in einer gewissen Weise, da kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Was Sie sich merken, was ich möchte, dass Sie sich irgendwie merken, wir werden das nicht zu einem, das gehört nicht zu dem Prüfungsbereich, das sage ich, aber mit dieser Gegensätzlichkeit von praktischer Philosophie und theoretischer Philosophie, wie das jemand diesen Gesetzgebungsbegriff hängt, und dass dieser Gesetzgebungsbegriff von ihm sozusagen mit sehr verschiedenen Akzenten versehen wird. Ja? In dem einen Fall, wo Gesetzgebung nur heißt, Regelmäßigkeiten zur Verfügung stellen, für die es keine Ausnahmen gibt, und in dem anderen Fall in diesem normativen Sinn der Gesetzgebung, im Sinne von, ich bin aufgefordert, das und das, ich muss es erst realisieren, diese Bestimmung eines Gegenstandes muss ich realisieren, und das kann ich nur das kann man jetzt anders natürlich auch erklären, von fünf verschiedenen Seiten her kann man das erklären, das kann nur in Bezug auf mich selbst funktionieren. Also in dem Sinn kann ich nie jemandem anderen vorschreiben, frei zu sein. Ne? Oder so, wie ich das für mich selbst als Anforderung empfinden kann. Also damit mache ich jetzt Schluss. Wie gesagt, für die Prüfung konzentrieren Sie sich, also Sie werden noch ein Tutorium haben, und der Herr Feiner bespricht diese Sachen dann auch nochmal mit Ihnen bei dem Tutorium. Da lesen Sie diese Einleitungen, lesen Sie diese Vorräte zur Kritik der reinen Vernunft, und konzentrieren Sie sich für die Prüfung auf die Sachen, die ich auch hier besprochen habe. Ja, ich sage Ihnen immer wieder, was ich glaube, dass das Wichtigste ist. Jetzt sage ich noch etwas zu Kant, ein kleines bisschen, also so eine halbe Stunde ungefähr, kann dann muss ich leider heute ein bisschen früher aufhören. Jetzt sage ich dann noch etwas zu einem besonderen Lehrstück, zu einem einzelnen, besonders schwierigen und vertragten Lehrstück aus der Philosophie Kant, nämlich zu der Frage der Begriffe. Was ist das eigentlich, was hat er da im Sinn und was hat er insbesondere im Sinn, wenn er von reinen Begriffen oder Begriffen a priori spricht. Wir haben ja diese Ausdrücke die ganze Zeit da bei uns gehabt und ich habe das auch so verwendet, ohne es Ihnen zu erklären. Was sind eigentlich Begriffe, wo kommen sie her? Wir haben bisher im Grunde eigentlich immer nur ein Beispiel dafür verwendet, nämlich Ursache. Ne? Weil wir sowas brauchen oder gebraucht haben, um ein bisschen auszumalen, wie das mit diesem Experiment der Vernunft eigentlich ausschaut. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist, obwohl dieses Problem sehr, sehr schwierig und komplex ist bekannt, extrem flüchtig und dient auch nicht dazu, Ihnen das jetzt zu erklären, was er da meint, sondern ein bisschen einen Eindruck davon zu geben und vor allem, um eine Überleitung zu machen zu unserem nächsten Schwerpunkt, was eben die Reform der Logik und Sprachphilosophie bei Gottlob Frege ist. Dieser Ansatzpunkt, unser Ansatzpunkt bei dieser Kant-Geschichte ist die Idee, dass eben reine Begriffe nur dann etwas zur Erkenntnis beitragen, wenn man sie nicht direkt auf einen Gegenstand bezieht, außer auf sich selbst in der Ethik, ne? Sondern nur dann etwas beitragen, wenn man sie als Instrumente verwendet, als Regeln zum Ordnen von Anschauungen. Das kann man als eine Idee, glaube ich, nachvollziehen. Ich hoffe, dass Sie jetzt ungefähr sehen, was Sie sich dabei gedacht haben. Es bleibt aber dabei doch noch sozusagen ein klitzekleines Pünktchen über, das einem fraglich erscheinen kann, nämlich, dass man, um so eine Aussage zu machen, doch immerhin diese Begriffe selbst irgendwo erkannt oder gefunden haben muss. Ja? Also wenn man auch sagt, man kann von ihnen, wie zum Beispiel den Begriff der Ursache, nicht den Gebrauch machen, dass man dadurch irgendwelche Gegenstände direkt erkennt, sondern da können nur indirekt fruchtbar sein, also auf einem Boden was zu ernten erbringen. Und so, okay, aber die Begriffe selbst muss er ja irgendwo gefunden haben oder erkannt haben. Wie ist er denn auf die gekommen? Ich habe die Phrase verwendet, die dem ziemlich nahe kommt, was er so oberflächlich meint, dass das eben Begriffe sind, die man einfach dadurch hat, dass man einen Verstand hat. Aber das ist natürlich noch nicht eine wirkliche Erklärung. Ich kann mich hinsetzen und mir fragen, was ist mir denn eigentlich damit gegeben, dass ich einen Verstand habe und ich kann mein ganzen Lebensrest und ich kann überhaupt mein ganzes Leben damit verbringen, über das nachzudenken und würde nie darauf kommen, dass mir der Begriff Ursache gegeben ist. Nicht? Sondern ich werde vielleicht auf solche Sachen drauf kommen, ich muss doch unbedingt heute was zum Essen einkaufen, wann die Geschäfte morgen übermorgen und so weiter zu haben und so weiter. Nicht? Oder ich habe Hunger oder ich wäre gern noch größer und stärker oder noch gescheiter oder so. Ein ewiges Streben nach noch toller sein ist mir damit gegeben, dass ich einen Verstand habe. Einer, der keinen Verstand hat, ist damit zufrieden, dass er so dumm ist, wie er ist. Aber wenn einer einen Verstand hat, dann würde er immer noch gescheiter sein. Also schön. Auf solche Sachen kommt man da vielleicht. Oder weiß der Teufel was, ne? Oder auf die richtigen Lottozahlen. Aber, bitte? Ja, genau, also das wollen wir jetzt, wir haben ja gesagt, Vernunft, das haben wir ja an dieser Stelle in der unveröffentlichten Einleitung gehabt. Wenn man sagt Vernunft, Verstand, Urteilskraft, das muss man sehr vorsichtig nehmen. Also in einer gewissen Weise ist das, was wir sehen und was wir haben, was für ihn interessant ist, ist, was er sagt, wir haben ein Vernunftvermögen, das heißt, wir haben das Vermögen, Begriffe zu bilden. Und die anderen Unterscheidungen, ja, die anderen Unterscheidungen, die sind einfach Unterscheidungen der verschiedenen Arten von dem, was wir mit den Begriffen anfangen können. Wenn wir den Begriff so verwenden, dann sagen wir betätigen unseren Verstand. Wenn wir den Begriff so verwenden, sagen wir betätigen unsere Urteilskraft. Und wenn wir den Begriff so verwenden, sagen wir betätigen einfach unsere Vernunft selbst, so quasi. Ja? Also, das ist ein Problem. Darauf muss man eine Antwort finden. Wie kommst du denn auf die, wenn du schon sagst, du kannst sie nur dafür verwenden, aber wie kommst du auf sie selber, auf diese Begriffe? Und auf diese Frage, wie kommen wir denn dazu zu sagen, dass Ursache so ein Begriff oder Substanz zum Beispiel so ein Begriff ist, der uns schon damit gegeben ist, dass wir überhaupt irgendwelche Begriffe haben? Auf diese Frage hat Kant eine sehr, sehr dezidierte, sehr präzise Antwort. Und die ist auch nicht trivial, die schließt vieles andere aus. Da hat er eine ganz bestimmte, das ist ein Kerngedanke seiner ganzen Philosophie. Und sehr subtil, ich kann Ihnen das nur im Umriss skizzieren und ohne Argumentation. Also ich gebe Ihnen nur das Bild ohne die Begründungen dazu. Der Schlüssel für ihn liegt darin, dass er sich fragt, was ist eigentlich die charakteristische Aktivität unseres Verstandes? Was tut der eigentlich typischerweise? So wie bei Berufsberaten, ne? Also, wo einer so irgendeine Geste vorführen soll und dann sind wir draufgekommen, was für einen Beruf der hat. Was macht der Verstand charakteristischerweise? Und da hat er von einem bestimmten Zeitpunkt an, nicht von Anfang an, aber von einem bestimmten Zeitpunkt an eine vollkommen fixe Auffassung, was die typische Aktivität des Verstandes ist. Die Aktivität, die den Verstand charakterisiert, ist das Urteil. Urteil ist das, was beim Berufsberaten sozusagen der Verstand vormachen würde, wenn er sozusagen seine typische Handlung vorzeigt. Urteil. Man könnte auch sagen, was meint er damit? Man könnte auch sagen, das sind jetzt lockere Paraphrasen. Urteilen heißt, behaupten, dass dies und das so und so ist. Ja, das ist Urteil. Urteilen ist, behaupten, dass dies und das, also man muss etwas namhaft machen, so und so ist. Mit dem, was namhaft gemacht ist, das und das los ist. Also Urteil ist immer sozusagen eine komplexe Sache. Ne? Urteil heißt immer, etwas namhaft machen und sozusagen behaupten, dass mit dem, was namhaft gemacht ist, das und das los ist. Also sagen wir, es gibt da so in Wittgensteins Traktat, da gibt es so einen Satz, die allgemeine Form des Behauptungssatzes ist, und dann sagt er sowas, was man da jetzt aufhören könnte, die allgemeine Form des Behauptungssatzes ist, Anführungszeichen, es verhält sich so und so. Es, irgendetwas, dies und jenes, verhält sich so und so. Mit etwas, mit irgendetwas, das wir namhaft machen könnten, ist das und das los. Jetzt sehen Sie, dass diese Beschreibung, wenn man das so sagt, das ist Urteil, sehr nahe liegt an dem, was bei Aristoteles den syllogistischen Satz ausmacht. Das ist wirklich nicht dasselbe, aber es liegt sehr nahe daran. Was er, wenn er gesagt, was bei Aristoteles, wenn man sagt, Syllogismen bestehen aus Sätzen und es gibt für diese Sätze dann so eine Abfolge von zusätzlichen Anforderungen, die die erfüllen müssen, damit sie nicht nur irgendwelche Sätze sind, sondern in so einem Syllogismus vorkommen können. Und die erste dieser Anforderungen war, dass alle diese Sätze der Form genügen müssen, etwas wird über etwas gesagt, ne? Also das schließt zum Beispiel alles Mögliche auch schon aus. Nicht? Also was ich Fragen zum Beispiel werden da ausgeschlossen dadurch. Nicht? Also es sind Behauptungssätze. Etwas über etwas sagen. Das schaut so ähnlich aus wie dieses Behaupten, das mit etwas mit diesem und jenem, das behaupten, dass dieses und jenes so und so ist. Etwas über etwas sagen. Wir sagen etwas aus, nämlich dass es so und so ist, über etwas, über dies und das. Jetzt erinnern wir uns, was die weiteren Annahmen des Aristoteles über syllogistische Sätze waren, die weiteren Anforderungen. Das war einerseits die Sache, die sich ja hier schon ziemlich direkt ergibt, also das ist eigentlich gar nichts Neues mehr dann, mit der Asymmetrie, dass es in so einem Satz immer klar sein muss, was das ist, worüber etwas gesagt wird und was das andere ist, was darüber gesagt wird. Über die Menschen wird gesagt, dass sie sterblich sind. Nicht über die Sterblichkeit, dass es Menschen sind. Weil es ja, das eine ist wahr, das andere ist falsch. Weil es ja auch Sterbliches gibt, das nicht Mensch ist. Also es muss immer klar sein, was das ist, worüber und was das andere ist. Das aber, und das war jetzt wirklich der zweite ganz wichtige Punkt, obwohl das in jedem einzelnen Beratungssatz immer klar sein muss, welches das Worüber ist und welches das Was ist, trotzdem die Ausdrücke, die für das Worüber und für das Was stehen, von gleicher Natur sein müssen. Weil sonst nicht möglich ist, dass ihr mit den Prämissen die Plätze vertauscht. Das eine muss sowohl einmal die Rolle spielen können eines Worüber und es muss auch die Rolle eines Was spielen können. Sonst kommen diese Syllogismen nicht zustande. Und dann das zweite oder dritte, je nachdem, was die Anforderung ist, dass er sagt, dass er sich da festlegt, dass es nur vier Arten sozusagen gibt für dieses Aussagen von etwas über etwas selbst. Ne? Kommt allen zu, kommt keinem zu und so weiter. Kommt einigen zu, kommt einigen nicht zu. Das ist es. Und dann ist noch sehr, sehr wichtig, etwas sozusagen auf einer nächsten Ebene, dass die Frage, ob man etwas über diese Termini selber sagen kann, also die dort stehen an der Stelle von was es ist und worüber, dass das eigentlich nicht mehr in die Syllogistik gehört, sondern das ist eben dann genau der Gegenstand dieser Kategorienüberlegung, nicht? Das ist die Überlegung, was ist es denn, was man überhaupt sagen kann über eine Sache? Man kann über sie sagen, wo sie ist, wie groß sie ist, von welcher Art sie ist und so weiter, ne? Wann sie existiert hat und diese Dinge, wozu sie in Beziehung steht und so. Das ist eine eigene Sache, das gehört nicht in die. So haben wir das abgehandelt, nicht? Dass das nicht in die Syllogistik selber gehört, sondern da würde man sagen, das gehört in die Semantik statt in die syntaktische, in den syntaktischen Teil der Logik. Bezüglich der Termin ist für die Logik da, ist das nur interessant, dass sie gleichartig sein müssen, ne? So, damit dieser Austausch möglich ist. Und genau an dieser Konstellation, an diesen zusätzlichen Anforderungen hat Kant wesentliche Dinge geändert oder sich anders vorgestellt. Jetzt ist natürlich, muss man sagen, dass wenn man das ein bisschen genauer, ein bisschen getreuer wiedergeben wollte, man natürlich berücksichtigen muss, dass Kant nicht ein Zeitgenosse oder ein unmittelbar in der nächsten Generation von Aristoteles gelebt hat, sondern da ist ein bisschen Zeit vergangen und das, was man als die aristotelische Logik bezeichnet, hat zwar noch eine große Bedeutung zur Zeit von Kant, war aber schon mehrfach transformiert. Also das ist schon in einer anderen Sprache dargestellt worden als von Aristoteles selbst. Aber es ist nicht schwer für Sie, sozusagen auf der Oberfläche, nicht schwer zu begreifen, wie sich diese neue Sprache sozusagen eignet, das wiederzugeben, das Wesentliche wiederzugeben. Also zu Kants Zeit hat man eben das Ganze so ausgedrückt, dass man gesagt hat, was der Aristoteles mit seinem syllogistischen Satz meint, ist hauptsächlich einmal Folgendes, dass jedes Urteil eine Verbindung von Begriffen ist. Eine Verbindung von zwei Begriffen. Jedes Urteil ist eine Verbindung von zwei Begriffen. Also das ist zurück zu übersetzen, in jedem Urteil gibt es zwei Termini bei Aristoteles. Ne? Und diese zwei Begriffe kann man in einem gegebenen konkreten Urteil auch, denen kann man auch diese zwei verschiedenen Rollen immer zuteilen. Der eine Begriff ist eben das, worüber etwas gesagt wird, und der andere Begriff ist das, was darüber gesagt wird. Der erste heißt Subjekt und der andere heißt Prädikat. Nicht? Also, jedes Urteil ist eine Verbindung von zwei Begriffen, von denen eine das Subjektbegriff ist, nämlich das, worüber wir etwas sagen, und der andere ist der Prädikatsbegriff. Und im Grunde, und das ist auch noch immer das aristotelische Erbe, sind aber Subjekte und Prädikate gleichartig, weil es nämlich beides Begriffe sind. Und die für Kant selber interessanten Aspekte, oder wo sozusagen sein Denken dann anfängt zu arbeiten und ein bisschen umzugraben, das ist die Frage, nach dem, was man sagt, die Wahrheitsbedingung oder der Wahrheitsgrund für ein Urteil. Unter welchen Umständen sagen wir von einem solchen Urteil, dass es wahr ist? Und wenn wir diese Definitionen oder diese Sprachregelungen ernst nehmen, dann ist die Antwort ganz leicht. Ein Urteil ist genau dann wahr, also da schreiben wir jetzt irgendwas hin, also ich mache da so ein undefiniertes Zeichen, das soll eben stehen für irgendeine von den Möglichkeiten A, E und so weiter, A, E, E, O und S ist B, alle Menschen sind sterblich von mir aus. Ein Urteil ist genau dann wahr, wenn das Subjekt unter das Prädikat fällt, hat man gesagt. Wenn das Subjekt unter das Prädikat fällt. Alle Menschen sind sterblich. Sterblichkeit ist der allgemeinere Begriff. Sterblichkeit ist der allgemeine Begriff. Es gibt auch Sachen, die keine Menschen sind und trotzdem sterblich sind. Also es ist der allgemeinere Begriff. Also unter Sterblichkeit fallen Regenwürmer und weiß der Teufel was alles und Ringelblumen und auch die Menschen. Und das drückt man so aus, dass man sagt, Mensch fällt unter sterblich. Also wenn man eine Begriffspyramide nach Allgemeinheit hätte, dann steht Mensch weiter unten als sterblich. Ne? Ja, so sagt es klar. Das Urteil ist genau dann wahr, wenn Mensch tatsächlich untersterblich fällt. Und jetzt ein wichtiger Punkt, sozusagen für diese damalige Auffassung von Logik und der in jeder Auffassung von Logik ein wichtiger Punkt ist, dass es zu dieser Beziehung ein Begriff fällt unter den anderen, eine die inverse Beziehung gibt, nämlich dass eben immer genau dann, wenn der Begriff S unter dem Begriff P fällt, der Begriff P ein Merkmal in dem Begriff S ist. Ne? S fällt genau dann unter P, wenn es, indem wir mal die inneren Merkmale des Begriffs Mensch anschauen, dann finden wir da, neben vielen anderen, auch die Sterblichkeit. Ja? Also das ist nicht die inverse Beziehung, das ist einfach eine definitorische Festlegung. Man kann das, was man dadurch ausdrückt, dass man sagt, S fällt unter P, auch dadurch ausdrücken, dass man sagt, P ist ein Merkmal von S. Nicht? Ein Teil des sogenannten Begriffsinhalts von S. Immer wenn ein Begriff unter einen anderen fällt, dann ist dieser andere Begriff Teil des Inhalts des das Erste, ne? Sterblichkeit. Und da gibt es noch viele andere Merkmale, die Mensch auszeichnen und darunter sind auch eine ganze Menge, die andere Dinge, die auch sterblich sind, nicht erfüllen. Ne? Die haben dann andere Begriffsinhalte. Daher kann man auch sagen, ein Urteil S ist P, ist genau dann wahr, wenn P ein Merkmal von S ist. Also das war jetzt blöd, dass ich da S hergeschrieben habe, weil das ist überhaupt deppert, weil sterblich mit S anfängt, aber ist wurscht. Nicht? Also so P, nicht? Sterblichkeit. Was gibt es denn für ein Wort mit P, was Menschen sein können? Bitte?
Diakone.
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist natürlich nicht so wahnsinnig toll, weil es nicht so viele andere Sachen gibt, die auch Personen sind, aber okay. Gut, also ist schon klar, ne? Also wenn S P ist, also wenn S unter B fällt, dann ist P auch ein Teil des Begriffsinhaltes von S. Und jetzt ist sozusagen die Überlegung von Kant, die ihn angestoßen hat, die ihn motiviert hat, ist die, wenn der Wahrheitsgrund eines Urteils darin besteht, dass das Prädikat wirklich im Subjekt schon ist, ja, dann kann man sich ein Urteil vorstellen, dann ist Urteil nichts anderes als das Herausziehen sozusagen eines Merkmals aus dem Begriffsinhalt des Subjekts. Na? Also was ist dann Urteil? Wenn das so ist, dann ist es, ich habe den Begriff S und da habe ich so und so viele Merkmale und darunter ist auch das Merkmal P. Na? Den habe ich. Und was ist jetzt Urteil? Urteilen ist einfach von dem überzugehen zu dem. Na? Das ist ja Urteil. Ein Urteil ist genau dann wahr, wenn das, was ich da habe, auch da drinnen gefunden werden kann. Das hat er diagnostiziert. Ja? Und er nennt diese Theorie, nennt er Identitätstheorie des Urteils. Nicht? Identitätstheorie des Urteils, was er damit meint, ist, dass das eine Theorie ist, die Urteile versteht als Erhaltung einer teilweisen Identität, eines Merkmals. Nicht? Wenn ich da was herschreibe, was da nicht ist, dann ist es falsch. Nicht? Wenn alle Merkmale R, U, W, R, P, U und W sind und ich schreibe da her statt B, Z, dann ist das Urteil falsch. Das Urteil ist wahr, wenn ich das identisch hier wiederfinden kann. Und Urteilen selbst ist eben, wie gesagt, nach dieser Vorstellung nichts anderes als das Herausziehen eines Merkmals aus einem Begriff und an die andere Stelle des Prädikats stellen. Und jetzt ist der Gedanke der von Kant, dass wenn das das ist, dann braucht man den Begriff Urteil nicht. Dann brauchen wir, wenn das so ist, wenn diese Theorie stimmt, dann können wir uns das mit dem Urteil überhaupt ersparen. Denn dann wissen wir alles, was wir dadurch wissen, dass wir urteilen, schon genau, wenn wir den Begriff kennen. Da brauchen wir nur wissen, aus welchen, brauchen wir die Begriffe kennen und das Urteilen ist dann sozusagen nur ein anderes Maßstab um dieselbe Sache. Ich lerne sozusagen nichts dazu, kann man das Urteilen ersparen. Ne? Daher ist es auch so, dass Kant teilweise ursprünglich selber Anhänger dieser Auffassung das so ausgedrückt hat eine Zeit lang, dass Urteile in Wirklichkeit vorher, bevor er sozusagen zu denken angefangen hat, zum richtigen Denken. Der Auffassung war, dass Urteile in Wirklichkeit nichts anderes sind als Begriffe. Wenn man dieser Auffassung ist, dann ist es auch wirklich so, dass man dann auch gleich sagen kann, Urteile sind einfach nur Begriffe, nämlich diejenigen Begriffe, deren Inhalt man genau kennt. Wenn ich den Inhalt des Begriffs kenne, weiß ich eh schon alles, was ich dann auch weiß, wenn ich das Urteil. Ne? Also der Grund, sozusagen. Und jetzt ist der Gedanke von Kant der, dass er sagt, aber so billig wollen wir den Begriff des Urteils nicht gestalten. So billig kann man das nicht geben. Nämlich, in Wirklichkeit, sagt er, ist die interessante Frage beim Urteilen nicht die, wie zieht man das da heraus, sondern die interessante Frage ist, wie ist das da hineingekommen? Die interessante Frage, er sagt, wofür wir den Begriff Urteil brauchen, ist nicht, um uns zu erklären, dass es genau dann wahr ist, wenn wir es da als Merkmal herausziehen können, sondern wofür wir den Begriff Urteil brauchen, ist uns zu erklären, wie bestimmte Merkmale sozusagen in die Einheit eines Begriffes hineinkommen. Und da, sagt er, ist die Antwort, die viele seiner Zeitgenossen gegeben haben, die schnöde Antwort, sagen die, unakzeptabel. Nämlich die Antwort, dass man einfach sagt, ja genauso nur halt umgekehrt. Ja? Das ist nicht so. Und vor allem, worauf er sich zuerst konzentriert hat, bei empirischen Begriffen ist es nicht so. Bei so einem Begriff wie Buch oder Ringelblume oder von mir aus auch Junggeselle bei empirischen Begriffen ist es nicht so. Wie kommen Merkmale überhaupt in einen Begriff hinein? Also wenn der Begriff Urteil überhaupt einen Sinn hat, einen Wert haben soll und nicht nur sozusagen ein verschenkter Zusatzbegriff ist für etwas, was wir sowieso schon haben, dann kann er nur einen Sinn haben in Bezug auf die Frage, wie kommen die einzelnen Merkmale in einen bestimmten Begriff hinein? Wie wird ein Merkmal sozusagen zum Merkmal dieses oder jenes Begriffs und eben nicht zum Merkmal dieses oder jenes anderen Begriffs? Und was heißt denn das? Wie wird es zum Merkmal eines Begriffs? Die Frage, wie wird es zum Merkmal eines Begriffs, heißt natürlich, wie tritt dieses Merkmal mit diesen und jenen anderen Merkmalen, die wir auch als Merkmale dieses Begriffs haben wollen, denn zusammen? Wie sind sie denn miteinander verbunden? Ja? Und da sagt Kant, bei empirischen Begriffen ist es doch eindeutig so, dass dann der Grund der Wahrheit so eines Urteils, nämlich wenn ein Urteil sozusagen die ursprüngliche Zusammenstellung der Merkmale in einem Begriff ist, dann ist der Grund der Wahrheit nicht die Identität, sozusagen die Teilidentität von Prädikat und Subjekt, sondern dann ist der Grund der Wahrheit ganz einfach das Zusammenfinden verschiedener Merkmale in einem Sachverhalt. Ja, dann ist der Grund der Wahrheit einfach der, dass bei den Dingen, die so und so ausschauen, also wie Ringelblumen eben ausschauen, es sich eben um Blumen handelt und nicht um Tiere oder so ähnlich oder irgendwie. Dass es im Sachverhalt so und so ist. Ja? Also seine Überlegung fängt an, sozusagen zuerst einmal gezielt auf empirische Begriffe und wie ist es bei empirischen Begriffen, und den entsprechenden Urteilen, dass die Sachen so und so sind, dass überhaupt die Merkmale in sich, und das Urteil ist eben, das Sagen, das, was so und so ausschaut, dieses so und so sind jetzt drei Viertel dieser Merkmale, ja, ist auch so und so. Und dann haben wir den Begriff sozusagen ergänzt. Und dann haben wir, sagen wir, das ist natürlich immer eine Frage der Empirie, das hat keinen Sinn, da jetzt jedes Beispiel Franz dann aus, aber dann ist es ein Buch, sagen wir. Oder dann ist es das Objekt, das wir hier vor uns haben, ein Haar. Und nicht sozusagen ein Holzspan oder sowas. Wenn es das und das noch. Ja? Und das ist dieses Hinzutreten. Und das heißt Urteil. Ein Dings ist das und das, und da das Merkmal dazu. Das heißt, der Wahrheit, was passiert da? Was in diesem Augenblick passiert ist, dass das Wort Merkmal total zu oszillieren beginnt. Während in dem, was wir vorher besprochen haben, wir gesagt haben, P ist ein Merkmal, in S auf einer rein logischen Ebene gelegen hat. Na? Auf einer rein logischen Ebene, Merkmal hat geheißen, ist ein Teil des Begriffsinhaltes von S. Ist allgemeiner, das ist ein Teil des Begriffsinhaltes von S. Das hat geheißen Merkmal. Merkmal ist, wenn man einen bestimmten Begriff hat und man zerlegt den jetzt in sozusagen so begrifflich quasi, die Sachen, die man da aufzeigen kann, sind dann die Merkmale des Begriffs. In dieser Überlegung, die Kant führt, wo er sagt, wofür der Begriff des Urteils eigentlich da ist, nämlich nicht, um zu erklären, wie man es rauszieht und wie man es reinbringt, und dass das überhaupt nicht symmetrisch ist, das Rausziehen und das Reinbringen, da kriegt der Begriff Merkmal eine ganz andere Bedeutung. Da wird das Merkmal nämlich zu einem Feature, zu einer feststellbaren Erscheinung oder Phänomen an der Sache selbst. Na, es ist jetzt ein Merkmal der so und so Blume, dass sie. Es ist ein Merkmal des so und so, also der Gravitation zum Beispiel, dass sie nach dieser Gesetzlichkeit. Es ist ein Merkmal des festen Körpers, dass er. Ja? Das sind jetzt Dinge, die beobachtbar sind im Sachverhalt. Erscheinungen selbst. Also der Begriff des Merkmals kriegt. Und man kann, was kann, Und Kant sagt, das ist die eigentliche, das ist das, was man mit dem Begriff Urteil eigentlich sozusagen im Sinn hat. Und so ungefähr in den 60er Jahren, also so eine ziemlich lange Zeit, bevor er die Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, hat er angefangen, über diese Dinge nachzudenken und ist dann zu der Auffassung gekommen, dass Urteile sozusagen verstanden werden müssen, als Synthesen verschiedener sozusagen Elemente, die ihren Wahrheitsgrund letztlich, ihren Wahrheitsgrund sozusagen immer im Sachverhalt selber haben. Alle Urteile, so mit, na, und solche Urteile, in denen sozusagen der Wahrheitsgrund schon in denen schon feststeht, also wenn wir nur einen Begriff haben und erklären wollen, was in dem Begriff alles drinnen steckt, ja, also wenn wir so einen komplexen Begriff haben, sagen wollen, welche Merkmale der hat, oder von einem bestimmten Merkmal, das der Begriff hat, sagen wollen, dass es ein Merkmal dieses Begriffs ist, dann werden wir das sprachlich so ausdrücken, dass es auch so ausschaut wie ein Urteil. Ja? Dann sagen wir auch, Ringelblumen sind Blumen. Ja? Dann sagen wir auch, alle Ringelblumen sind Blumen, sagen wir dann. Ja? Das ist aber etwas, wofür wir den Begriff Urteil nicht wirklich gebraucht hätten. Das kriegt einen eigenen Namen, das nennt er dann analytische Urteile. Also analytische Urteile sind sozusagen defiziente Urteile. Analytische Urteile sind die Gratisurteile. Er sagt auch, analytische Urteile sind bloße Erläuterungsurteile. Das ist die sprachliche Form für das, wenn wir uns erklären, was wir mit einem bestimmten Begriff meinen. Was aber sozusagen das wirklich Interessante am Urteilen ist, ist die Handlung, die ein bestimmtes Merkmal mit anderen Merkmalen zusammen in die Einheit eines Begriffs bringt. Und das ist was ganz was anderes. Dazu genügt es nicht, einen Begriff, den man schon vorher hat, zu zerlegen, sondern dazu muss man immer hinschauen, ob es auch wirklich so ist, auf einem bestimmten Sachverhalt. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. So, und da, jetzt muss ich für heute leider aufhören, aber damit bin ich auch sozusagen wohin. Was ich Ihnen jetzt erklärt habe, ist in Wirklichkeit etwas, was ich Ihnen schon vorher gesagt habe, nämlich, dass für Kant das Wesentliche an den Begriffen eben nicht ist, dass man durch sie etwas Bestimmtes immer erkennt, sondern dass sie diese Funktion haben, etwas zu ordnen. Und das war eine erkenntnistheoretische Erklärung. Ne? Das ist die ganze Zeit in dem Kontext gewesen, wie ist eine Erkenntnis möglich und was leisten Begriffe zum Erkennen. Ja? Und da haben wir die ganze Zeit bei diesem Experiment der Vernunft haben wir nichts anderes besprochen als das. Was ist der Beitrag von Begriffen zum Erkennen? Direkt selber alleingelassen leisten sie keinen, wenn man sie als solche Regeln verwendet, dann leisten sie einen. Und so haben wir immer gesagt. Und was ich Ihnen jetzt erklärt habe, ist in Wirklichkeit genau das Gleiche, aber auf der Ebene einer logischen Theorie, statt einer Erkenntnistheorie. Ne? Was ich Ihnen jetzt erklärt habe, ist in Wirklichkeit sozusagen die logische Struktur, die hinter dieser Erkenntnistheoretisch steht, weil hier natürlich völlig klar wird, dass das eigentlich Interessante an den Begriffen nichts anderes ist, als die Art und Weise, wie sozusagen bestimmte Merkmale, Daten, die man auch in den Sachverhalten identifizieren kann, in eine Einheit zusammengefasst werden. Was er betrifft. Und daher, sozusagen, das ist sozusagen der Hintergrund, von dem er sagt, die Verwendung, die Hauptverwendung, die wir vom Begriffen machen, ist das Urteilen. Und zwar das Urteilen genau in dem Sinn des Zusammenpackens von verschiedenen Merkmalen in einem Begriff. Sagen, im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt, auf eine überprüfbare sozusagen These zu sagen, die so und so Sachen sind so und so. Ja? Das sozusagen zusammenzupacken. Und die Grundregeln dafür, ja, die Grundregeln, die absolut allgemeinsten Regeln dafür, wie dieses Zusammenpacken von Merkmalen in die Einheit eines Begriffs funktioniert, das sind die sogenannten Grundbegriffe bei Kant. Das sind die reinen Begriffe und das ist das, was Kant Kategorien nennt. Die allerallgemeinsten Regeln dafür, was es überhaupt heißen kann, irgendwelche Daten in die Einheit eines Begriffs zusammenzufügen und das heißt ein Urteil zu fällen, ein genuines Urteil, nicht nur ein nachträgliches, das schon, ne, das nur einen Begriffsinhalt entfaltet, also die nennt er Kategorien. Jetzt, da muss ich in der nächsten Stunde noch ein ganz kleines bisschen, ist mir da übergeblieben, weil, ja, oder sage ich Ihnen noch, eine Sache sage ich Ihnen noch dazu. Was es überhaupt heißt, das und das. Also, was es heißt, zu sagen, dass die Dinger, die so und so ausschauen, auch so und so riechen. Ja, also bei den Blumen zum Beispiel, dass die, die genauso ausschauen, auch diesen Geruch haben. Und diesen Geruch haben, weil diese oder jene chemischen Prozesse da stattfinden. Das ist so ein empirisches Urteil, ne? Was er meint. Ne? So eine Synthetisierung. Aber das kann man natürlich nie, da muss man ja wissen, was ein Geruch ist, und da muss man Instrumente haben, da muss man eine Sprache zur Verfügung haben. Das setzt schon einen riesigen Prozess von Erfahrung voraus. Was soll man sich unter solchen allgemeinsten Regeln für das Zusammensetzen überhaupt, das sozusagen anwendbar sind auf die Fälle von den Blumen und auf die Elementarteilchenphysik und auf weiß der Teufel was alles. Die allgemeinsten Regeln. Und da ist es sehr interessant zu sehen, was der Unterschied zwischen seiner Auffassung von Kategorien ist und der Auffassung des Aristoteles. Der Unterschied ist der, dass Kant sagt, diese allgemeinsten Begriffe, wie überhaupt etwas zusammengesetzt werden kann zur Einheit eines Begriffs, diese allgemeinsten Begriffe ergeben sich schon aus der formalen Struktur eines Urteils als solchen. Also wenn Aristoteles sagt, jeder syllogistische Satz ist in einer von vier verschiedenen Arten und Weisen jeder syllogistische Satz ist eine Aussage in einer von vier Arten des Aussagens, nämlich zu sagen, dass alle oder zu sagen, dass keines oder zu sagen, dass manche und zu sagen, dass manche nicht. Dann sagt Kant, diese verschiedenen Arten und Weisen, wie es zu seiner Zeit heißt, die Begriffe zu verbinden, diese verschiedenen Aussageweisen selbst, das sind auch schon klarerweise, das müssten Sie eigentlich jetzt verstehen können, das sind auch schon die Grundbegriffe, die Kategorien. Das sind die Grundbegriffe, weil wenn wir die Begriffe nur auffassen als die Regeln, nach denen wir etwas verbinden, dann liefert die Kenntnis dieser Regeln, nach denen wir das verbinden können, uns auch schon diese Grundbegriffe. Und wir müssen nicht wie Aristoteles, bei Aristoteles ist sozusagen, gibt es eine Trennung zwischen dem, was formal den syllogistischen Satz ausmacht. Der ist S und B und das ist entweder A oder E oder I oder O. Ja, das macht den syllogistischen Satz aus. Und diese Asymmetrie, etwas über etwas, also eigentlich ist es ja immer umgekehrt bei Aristoteles, so, das über das gesagt. So, und jetzt, und davon unabhängig sind die Überlegungen, was kann das denn alles sein? Was gibt es denn alles? Es gibt Orte, es gibt Belebtes, es gibt Unbelebtes und so weiter und so weiter. Also, das ist eine extra Überlegung. Und Kant sagt, die allgemeinsten Begriffe sind ganz anders als in dieser Art und Weise. Daher sind die kantischen Kategorien, heißen nicht wo und wann und so weiter, sondern die sind genau diese Begriffe, die in dem drinnen stecken, in dem Alles und Keines. Ja? Also die kantischen Kategorien heißen Allheit, Einzelnheit, Positivität, Negativität. Kommt zu, kommt nicht zu. Kommt ihm zu, kommt ihm nicht zu, kommt allen zu, kommt einigen zu, kommt keinem zu. Das sind sozusagen die Grundbegriffe. Er hat einen ganz anderen, und darum sagt er auch, der Aristoteles hat seine Kategorien einfach so irgendwie zusammengefangen. Der hat sich einmal hingesetzt und hat sich überlegt, wie kann man denn alles einteilen? Was kann man denn alles sagen über die Sachen? Was sind denn mögliche Inhalte, die man über etwas sagen kann? Ich denke nicht, und da könnte ja noch was dazukommen, so wie man auch noch weitere Planeten entdeckt. Da könnten die Leute auf einmal draufkommen, andere sagen zu sagen, das hat er so auf gut Glück zusammengesucht. Das war ziemlich in Ordnung und gut, aber so. Ich habe einen systematischen Leitfaden, wie ich diese Grundbegriffe finde. Nämlich als die sozusagen einzig möglichen Arten und Weise, wie man verschiedene Merkmale zu der Einheit eines Begriffs zusammenfügen kann. Weil ich das Urteil eben als diese Zusammenfügung verstehe, als diese ursprüngliche Zusammenfügung. Gut, das haben wir ein kleines bisschen nächstes Mal noch und nächste Woche fangen wir dann an mit dem Gottlob Frege hauptsächlich. Also im Großen und Ganzen habe ich jetzt vielleicht so eine halbe Stunde, eine halbe Vorlesung Verspätung, aber wir können unseren Stoff einigermaßen hinkriegen.